Herzlich willkommen zum Potenziale-Nutzen-Podcast bei einer neuen Episode. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister. Und wir wollen euch heute wieder mal mitnehmen, Alltagsphänomene ein bisschen durch die psychologische Brille zu betrachten.
Worüber reden wir denn heute eigentlich, Stefan?
Ich wollte mit dir heute mal, Achtung, Psychologenstimme, über Frühlingsgefühle reden.
Ja, ich bin ganz ohr. Und ich glaube, die Zuhörer auch, dann red doch mal über Frühlingsgefühle.
Ja, also warum ich tatsächlich gerne mal mit dir über Frühlingsgefühle reden möchte, ist so eine Aussage, die mir gerade heute im Auswahlverfahren begegnet ist, wo einer der Personen in der Kommission dann sagte, ich habe da so ein gutes Bauchgefühl. Und das war so ein Moment, wo ich tatsächlich drüber nachgedacht habe, wir müssen mal über dieses Thema Gefühle, wo entstehen Gefühle, Bauchgefühl reden. Und wie ist denn das bei dir, wenn du so jemanden sympathisch oder unsympathisch findest? Hast du dann so eine Art Bauchgefühl oder reflektierst du das?
Naja, ich glaube, was es, also das ist mir schon ein paar Mal im Leben einfach so passiert. Ich sehe jemanden, mit dem ich noch nie gesprochen habe vorher. Und ich weiß von vornherein, wir zwei wären keine Kumpels, den mag ich nicht. Vielleicht ist das das Bauchgefühl, was du ansprichst. Ja, ich kann es überhaupt nicht begründen, das hat nichts mit der Optik zu tun. Es ist einfach, man sieht denjenigen an und sagt, ach du meine Güte, das wird lustig.
Und ich glaube eben, dass es ganz, ganz viel tatsächlich mit einem Gefühl zu tun hat, was aber eben nicht im Bauch entsteht, sondern tatsächlich ist es so, dass wir Vorerfahrungen haben, Lernerfahrungen mit bestimmten Menschen, die in einer bestimmten Art und Weise aussehen, die sich bewegen, die eine bestimmte Sprache benutzen. Und je besser oder schlechter unsere Erfahrung damit ist, umso mehr schütten wir Stresshormone aus. Und diese Stresshormone führen dann dazu, dass in unserem Bauch eben Blut aus dem Bauch rausgepumpt wird in die Peripherorgane. Und das bezeichnen wir ja dann sozusagen als Schmetterling im Bauch. Also insofern ist Schmetterling im Bauch zu haben, also verliebt zu sein, so eine Art, ich sag mal, temporäre hormonelle Dysfunktion.
Okay.
Also, und das meine ich damit, wenn wir also ein Bauchgefühl haben, dann heißt es ja vom Bauch, ne, wir spüren, wie Blut vom Bauch rausgepumpt wird, also aus dem Bauchraum raus in unsere Peripherorgane. Und das lässt uns aufmerksam sein. Und der Schwierige, glaube ich, ist es, sich die Frage zu stellen, was in dieser anderen Person hat dieses Gefühl oder hat diese Reaktion meines Körpers ausgelöst? Also die Frage ist eben immer, wenn wir uns Gefühle angucken, was ist denn zuerst da? Die Wahrnehmung und dann das Gefühl? Also ich habe einen Reiz und deshalb empfinde ich etwas. Oder kann ich auch ein Gefühl haben und fange dann an, in meiner Umgebung danach zu suchen, wo kommt denn sowas eigentlich her?
Oh Gott, es heißt doch eigentlich immer, 90% der Kommunikation ist ja nonverbal. Also muss ich es ja sehen.
Aber kennst du diesen Zustand, dass du morgens wach wirst und gute Laune hast? Also denkbar.
Ja, klar.
Und dann kann es doch auch sein, dass du die Frage stellst, warum habe ich jetzt eigentlich gute Laune?
Ja, definitiv, wobei ich den Zustand dann eigentlich eher genieße. Also ich mache mir dann weniger Gedanken darüber, warum bin ich denn jetzt aufgestanden, bin total gut gelaunt. Wenn es an einem Samstag ist, okay, es ist Wochenende, ja. Da freut man sich ja meist, es sei denn, man hat vielleicht einen unangenehmen Termin oder muss irgendwas erledigen, wo man sagt, ach, heute ist mir nach Faulenzen und ich habe ja doch so viel zu tun. Aber so richtig bewusst reflektiert habe ich darüber eigentlich nicht bisher. Warum bin ich glücklich?
Ja, es gibt ja, ne?
Man macht das, glaube ich, öfter, wenn man traurig ist.
Genau.
Also warum bin ich traurig?
Genau, ja.
Genau. Ist das was Schlechtes oder ist das was Gutes oder warum bin ich wütend?
Wut ist ja auch sowas. Dass man sagt, du spürst das ja, jetzt werde ich wütend oder das macht mich wütend oder da bin ich wütend. Aber für mich ist ganz oft die Frage, habe ich ein Gefühl und suche dann nach den Auslösern? Variante 1. Oder habe ich eher Auslöser, denen ich dann auch meine Wut zuschreiben kann.
Also so die Suche nach dem Schuldigen. Also ich stehe morgens auf, ich bin schlecht gelaunt, dann sage ich, ja gut, was weiß ich, Zahnbürste aus der Hand gefallen, Kaffee ist alle, es ist Montag und begründe das dann damit.
Genau, und was passiert jetzt zum Beispiel, wenn du deinen Job total toll findest und du sagst, wow, endlich Montag? Also was passiert, wenn sich dieser Zustand, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern? Gibt das dann auch ein neues Gefühl? Also es gibt so zum Thema der Gefühle eben ganz viele unterschiedliche Theorien. Ne? Es gibt so die Idee, dass wir so Grundgefühle haben. Sowas wie Wut, Ekel, Angst. Aber die lassen sich eben nicht gut voneinander abgrenzen. Und es ist total unklar, ob jeder dieser Gefühle, die ich habe, immer auch tatsächlich einen Auslöser braucht. Ich kann ja auch tatsächlich vielleicht wütend sein und weiß noch gar nicht, worauf. Oder zufrieden, glücklich und habe das gar nicht reflektiert. Also ich erlebe das zum Beispiel relativ häufig, dass ich einen emotionalen Zustand habe und dann ganz konkret danach suche, was hat das eigentlich oder wer oder was oder ist eigentlich der Auslöser dafür. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Wahrnehmung ja auch von anderen Personen. Also wenn du, ne, sitzt mir jetzt gegenüber, lächelst, ne, dir geht's gut, du siehst gesund aus, ne, so die Frage, reicht dein Lächeln aus, um bei mir auch gute Laune zu erzeugen? Also wir haben so Spiegelneuronen im Gehirn, die dazu führen, dass wenn du mich anlächelst, symbolisierst du ja, evolutionär betrachtet, sowas wie, mir geht's gut, ich tu dir nichts. Das würde bei mir dazu führen, dass ja auch quasi mein Erregungszustand im Sinne von, ich muss auf der Hut sein, sich reduziert und ich mich auch wohlfühlen darf. Also, wie kommt das denn eigentlich? Was machen die Emotionen der anderen mit mir, wenn du jetzt zum Beispiel weinst?
Ja, Wein ist, glaube ich, generell ein spannendes Thema, gerade im beruflichen Kontext. Das erlebt man ja relativ selten, dass einem jemand gegenüber sitzt in einer Stresssituation, in einer Besprechung, der dann weint. Also ich habe das nur einmal erlebt und ich glaube, das ist auch ein Tabu. Also Weinen im Beruf geht, glaube ich, gar nicht. Das wird ganz oft auch als Schwäche dargestellt oder wahrscheinlich empfunden, weiß ich nicht. Wobei es ja eigentlich ehrlich ist. Auch eine gewisse Stärke zeigt, seine Gefühle gegenüber anderen auszudrücken. Oder wie siehst du das?
Also ich würde das gern zweiteilen. Das eine ist tatsächlich der Umstand, ich zeige ein Gefühl. Also ich weine. Und ich glaube, dass wir immer aus der Emotion, die wir sehen, auch etwas ableiten im Sinne von, ich müsste etwas tun. Also wenn du weinst, muss ich etwas tun. Ich habe vielleicht etwas getan, was dich zum Weinen gebracht hat. Das sollte ich dann unterlassen. Oder ich muss jetzt etwas tun, weil du weinst. Im Sinne von, den Taschentuch geben, dich in den Arm nehmen. Oder irgendwas tun. Und ich glaube, was uns schwerfällt, und das ist auch beruflich das Schwierige, zwischen dem emotionalen Zustand und der möglichen Handlungsaufforderung zu unterscheiden. Das ist ja auch etwas, was uns selber sehr schwerfällt, nämlich festzustellen, ich bin traurig. Punkt. Und nicht, ich muss sofort etwas dagegen tun, sondern einfach erstmal festzustellen, ich bin traurig. Oder ich bin fröhlich. Ich bin wütend. Ich bin aufgeregt und nicht sofort sagen, das muss ich korrigieren, das muss ich optimieren, da muss ich etwas machen. Und das ist das, was es beruflich so schwierig macht. Das ist nicht der Umstand, dort weint jemand, sondern die Frage, wie gehe ich damit um? Auf der einen Seite natürlich Betroffenheit zeigen, auf der anderen Seite möglicherweise die Ursache dafür abzustellen und so weiter. Wenn wir das schaffen würden, zu sagen, ja, der weint, Punkt. Und erst in einem zweiten Schritt für uns überlegen, muss ich etwas tun? Bin ich gefordert? Dann wäre das tatsächlich auch hilfreicher, weil dann wäre das total okay im beruflichen Kontext, einfach auch mal zu weinen.
Es erzeugt, glaube ich, auch bei vielen dann Stress, ne, in so einer Situation, weil genau. Sie eben halt überlegen müssen, was muss ich tun?
Was darf ich tun?
Ja, und muss ich überhaupt?
Naja, stell dir mal vor, in der heutigen Zeit, wenn deine Kollegin oder dein Kollege weint und du nimmst die Person einfach so in den Arm.
Ja, halte ich für grenzwertig. Ne? Es ist, glaube ich, auch aktuell auch nicht so akzeptiert. Ich glaube, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, ist auch gefordert irgendwo, warum auch immer. Ja? Also möglichst neutral zu sein im Ausdruck, in der Sprache, in den Emotionen, immer auf so einem auf einer Ebene, auf einem Level irgendwo zu agieren.
Na klar, aber ja letztendlich nicht aufgrund der Emotionen, sondern aufgrund der Hilflosigkeit, mit denen du dein Umfeld konfrontierst. Ja, also jetzt stell dir einfach mal vor, du kommst in einen Raum rein und lachst schallend. Ja, also hast vielleicht eine Stunde zu viel Lach-Yoga gemacht und kommst also in diesen Raum rein und lachst einfach herzlich. Dann würde das ja erstmal dazu führen, dass ganz viele Leute irritiert sind, weil sie ja die Ursache dafür nicht kennen. Dann fangen wir also an und suchen in diesem Raum ganz hektisch danach, was ist die Ursache dafür. Dann überlegen wir, wie gehe ich damit um? Ist das noch angemessen? Ist der Grad, ist der Umfang, ist die Art und Weise, ist die Lautstärke, in der du lachst, noch okay? Stört das die anderen? Das heißt, wir leiten sofort davon etwas ab, was da heißt, was muss ich tun? Das ist auch ein ganz normales Phänomen, weil dieses in unserem Kopf, der Bereich, der den wir auch das Herdenhirn nennen, also der dafür sorgt im limbischen System, dass wir als Menschen miteinander interagieren und auch interagieren wollen. Dieser Bereich sorgt dafür, dass wir natürlich immer gucken, haben wir einen ähnlichen emotionalen Zustand? Das nennt sich ja dann Empathie. Ja, haben wir also einen ähnlichen emotionalen Zustand, weil das wiederum zeigt, ja, wir gehören sozusagen zu einer Gruppe, wir gehören zu einer Herde. Und das wiederum gibt uns als Menschen Sicherheit und das brauchen wir. Aber das bedeutet, wenn du einen emotionalen Ausdruck zeigst, der so überhaupt nicht zur Herde gehört, wird das alle anderen in Irritation stürzen. Und genau das bedeutet Stress für die anderen, wenn sie nämlich die Ursache deines emotionalen Zustandes nicht zuordnen können.
Es ist, glaube ich, auch noch ein Stück weit die Frage, wie stark ist die Bindung? Also ich würde unterstellen, in dem Team von Kollegen, die sich alle super toll leiden können, ist es völlig akzeptiert, okay und vielleicht sogar förderlich, bevor das Meeting beginnt, wenn man reinkommt und einfach alle anlächelt oder vielleicht auch lacht und die Leute teilhaben lässt. Das kann einem natürlich auch auf die Füße fallen bei einer Personengruppe, die man vielleicht gar nicht kennt, wo man sagt, okay, das ist aber irgendwie, wir sind hier keine Kumpels.
Ja, jetzt stell dir das mal vor. Du hast ein ganz normales Meeting, die Tür geht auf und irgendjemand kommt in einem Ausmaß lachend in dieses Meeting, wo alle anderen keine Vorstellung davon haben, warum der so lacht. Dann könnte es sein, dass einige Leute zum Beispiel das Gefühl haben, die Person lacht über die Anwesenden. Es könnte sein, dass einige Personen das Gefühl haben, der ist nicht bei der Sache, der nimmt nicht die Emotion wahr, die in diesem Raum ist, also die anderen haben. Und außerdem zeigt er damit deutlich, ihr seid in einem anderen emotionalen Zustand, als ich es bin. Das bedeutet, er gehört erstmal nicht zur Gruppe. Und warum sollte man jemanden sympathisch finden, evolutionär gesehen, der nicht zur Gruppe gehört? Das heißt, entweder liefert er eine plausible Erklärung, ja, er lässt uns also teilhaben an dem Grund seines Lachens, oder er gleicht sich in seiner Emotionalität der Gruppe an, damit wieder Ähnlichkeit dahinter steht. Weil wir als Menschen interagieren wir am allerliebsten mit anderen Menschen, die eine hohe Ähnlichkeit aufweisen. Auch im emotionalen Zustand.
Aber wie schaffe ich denn jetzt so eine Ähnlichkeit? Gerade bei dem Beispiel eines Meetings, da ist es mir persönlich ja super wichtig, dass wir alle eine gewisse, ja, ich sag mal, positive Grundstimmung haben. Wir müssen nicht alle fröhlich sein, aber ich würde natürlich ungern Leute, die wütend oder traurig sind, gerade in dem Meeting haben, weil es vielleicht dem Erfolg auch irgendwo nicht förderlich ist. Also ist mein Interesse ja ganz deutlich, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, dass wir emotional von unserer Gefühlswelt her zumindest in der Besprechung alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Wie schaffe ich das denn?
Na, wichtig ist tatsächlich erstmal zu gucken, wie ist das Meeting von der Struktur her? Also wo findet das Ganze statt? Haben die Menschen tatsächlich eine einigermaßen vergleichbare Chance, in diesem Meeting anzukommen. Also haben wir alle die Möglichkeit, ganz kurz uns miteinander bekannt zu machen. Kennen sich die Teilnehmer des Meetings? Je mehr Ähnlichkeiten wir erzeugen, je vorhersehbarer die Personen sind, die im Meeting sind, umso höher habe ich eine Chance, dass wir auch einen ähnlichen emotionalen Zustand schaffen. Also Vorhersehbarkeit schaffen. Ganz klassisch macht man das ja, indem man bei einem Meeting eine Agenda hat. Wissen, worauf sie sich einstellen können oder dass ich eine Teilnehmerliste habe, dass ich weiß, wer wird da sein. Also es geht immer um das Thema der Ähnlichkeit. Das Zweite, tatsächlich auch den eigenen emotionalen Zustand verbalisieren. Also deutlich machen, wenn etwas sehr lustig ist. Deutlich machen, wenn etwas vielleicht auch sehr traurig ist. Also nehmen wir mal, es gab ja eine Bundestagswahl und dort hat ja eine Partei einen Kanzlerkandidaten gehabt, der durch ein Lachen im falschen Moment ganz maßgeblich auch Presse erzeugt hat und Negativpresse erzeugt hat, weil völlig unklar war, warum diese Person in so einem Moment, der für viele ein Moment der Andacht war, eine Emotion gezeigt hat, die nach dem Verständnis aller anderen an dieser Stelle nicht hingehörte. Das heißt, er hat maßgeblich gegen die Regeln der Herde verstoßen. Wenn viel schneller transparent gemacht worden wäre, warum die Person dort gelacht hat, dann wäre auch wahrscheinlich mehr Verständnis dafür erzeugt worden. Also, wir müssen Vorhersehbarkeit schaffen, wir müssen Transparenz der Emotionalität schaffen, also warum lacht jemand? Und es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass diese Person, die möglicherweise über einen anderen Humor-Level verfügt oder einen anderen emotionalen Zustand verfügt, dass die natürlich auch so respektvoll ist, zumindest den Versuch startet, sich dem emotionalen Level der gesamten Gruppe mal anzupassen und zu sagen, okay, vielleicht ist mein Verständnis von lustigen Situationen tatsächlich situativ unangenehm.
Was ich noch öfters erlebt habe bei Meetings, sind diese berühmten Stimmungsbarometer. Oh. Also da kann man ja dann auf einer Skala von 1 bis 10 sich eintragen oder man kann eine Sonne malen oder eine Regenwolken, was auch immer. Ich finde das ja super schwierig. Ich mag das überhaupt nicht. Wie stehst du denn dazu? Macht das Sinn?
Also grundsätzlich finde ich die Idee, dieses so schwer greifbare, also diese Emotionalität mal zu visualisieren, finde ich eine prima Methode. Aber es kommen natürlich ganz, ganz viele Fehler dort mit rein. Das eine ist natürlich der sozusagen dieses Gruppendenken. Wenn alle so quasi auf der Sonnenscheinskala eine 8, eine 9, eine 10 malen, dann tatsächlich zu sagen, ja, ich fand 1, dafür habe ich meine Regenwolke ganz weit vorne. Das führt natürlich automatisch dazu, dass wir einen Erklärungsbedarf haben. Auch da ist also diese Fragestellung, kann ich ein Gefühl von der Erklärung entkoppeln? Ist das zulässig? Kann ich also sagen, das ist mein Gefühl und ich kann euch gar nicht sagen, warum ich jetzt nur eine 1 bei der Sonne und eine 10 bei der Regenwolke habe. Aber das ist mein emotionaler Zustand. Und wir glauben ja immer, dass ein emotionaler Zustand nur dann zulässig ist, wenn er eine plausible Erklärung hat. Was total paradox ist. Denn ich kann ja einen emotionalen Zustand haben und weiß es gar nicht, wo das herkommt. Also jetzt nochmal wirklich, nehmen wir mal die Menschen, die mit einer Depression erkrankt sind. Wenn wir diese Menschen fragen würden, ja, warum bist du denn jetzt depressiv? Dann haben die ja auch nicht einen Sachgrund. Und das ist auch total legitim, dass sie die nicht haben, weil es Teil des Krankheitsbildes ist. Dass es eben nicht ein kurzzeitiger emotionaler Zustand ist, sondern über eine lange Laufzeit. Und vielleicht kennst du das ja auch. Kennst du diese Häschenwitze? Also Häschen kommt in den Laden und so und das ist ja so, dass wir tatsächlich auch, wenn etwas lustig ist, wir uns gut davon anstecken lassen. Ne? Oder das ganze Thema der Flachwitze, das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Dass wir also, ne, was sagt ein Schauspieler in Hollywood, wenn er am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen braucht? Morgan Freeman?
Okay.
Also, so dieses Gefühl, das lebt ja auch davon, dass es aufgebaut wird, ne, dass es einer gewissen Struktur folgt. Und deshalb ist es dazu wichtig, einfach zu sagen, wir können so ein Gefühl zulassen, ohne sofort in die Erklärungsnot zu kommen und zu sagen, wenn ich keine plausible Erklärung habe, darf ich das Gefühl auch nicht haben. Es ist total in Ordnung, einfach auch mal schlecht gelaunt zu sein. Es ist total in Ordnung zu sagen, ich bin schlecht gelaunt und ich weiß es nicht, oder ich bin schlecht gelaunt. Und deshalb wäre es mir total recht, wenn ihr mich bis mittags heute einfach mal in Ruhe lasst. Das ist viel besser, als mir zu verbieten, schlecht gelaunt zu sein, zu sagen, du musst aber gut gelaunt sein, es muss aber alles gute Stimmung haben, weil das entspricht tatsächlich nicht unserer Lebenswirklichkeit.
Ja, ganz klar.
So, und in der Verhaltensökonomie beispielsweise gibt es so ganz viele Fehler. Also wenn wir zum Beispiel auch mal über sowas wie so ein schlechtes Gewissen reden, ja, als Gefühl, so Gewissensbisse, schlechtes Gewissen. Und das sind ja auch Dinge, die nicht daraus resultieren, dass ich tatsächlich mich falsch verhalten habe, sondern die resultieren ja daraus, dass ich am Ende eines Verhaltens Informationen habe, die ich am Start meines Verhaltens noch gar nicht hatte. Das bedeutet, Na, wenn wir beispielsweise, du bist ja heute mit dem Roller gekommen. Jetzt könnte es ja sein, dass du möglicherweise bei einer Verkehrssituation hattest, die total kritisch war. Und jetzt sagst du dir, verdammt, wenn ich 5 Minuten später losgefahren wäre, dann wäre das nicht passiert. Aber das ist dieser typische Rückschaufehler, wo man einfach mal sagen muss, nee. Zu diesem Zeitpunkt, als du losgefahren bist, hattest du ja diese Information noch nicht, dass möglicherweise 10, 15 oder 20 Minuten später eine verkehrstechnisch kritische Situation auftaucht. Auf der anderen Seite haben wir überhaupt keine Informationen darüber, was tatsächlich passiert wäre, wenn du 10 Minuten später losgefahren wärst. Ich weiß nicht, ob du diesen Film Butterfly-Effekt kennst, wo jemand quasi ständig versucht, die Realität dadurch zu verändern, dass er Situationen ganz anders gestaltet. Und wir haben oft diesen Rückschaufehler, also unser schlechtes Gewissen resultiert häufig daraus, dass wir die Vergangenheit interpretieren vor dem Hintergrund neuer Informationen. Und das finde ich eben etwas ganz Fatales, vor allem wenn dieses schlechte Gewissen dazu führt, dass die Menschen einfach ein völlig überzogen schlechtes Gewissen haben. Ich hätte noch mehr wissen müssen, ich hätte mich noch besser vorbereiten müssen. Statt zu sagen, ja, mit den heutigen Informationen würde ich mich voraussichtlich anders verhalten. Was nicht heißt, dass ich zu zwingend besseren Ergebnissen komme. Es sind nämlich nur erstmal andere Ergebnisse, nicht bessere. Und insofern finde ich diese Trennung von meinem Gefühl und der Erklärung oder meinem Gefühl und der Änderung etwas ganz Wesentliches, was auch tatsächlich eine Aufgabe ist, zu der wir uns gegenseitig immer wieder auffordern sollten. Im Sinne von, du kannst total gut gelaunt sein, aber du musst es nicht erklären. Du kannst traurig sein und du musst es nicht erklären. Aber es ist hilfreich, wenn du jetzt weinst, dass du dann noch sagst, was erwartest du von mir, was brauchst du? Vielleicht soll ich dich auch einfach nur weinen lassen. Im Coaching haben wir ganz oft dieses Thema, dass wir eine Emotionalität haben, aber ich als Coach die einfach nur stehen lasse, diese Emotion. Und erst dann darauf eingehe, wenn mein Gegenüber tatsächlich auch daran appelliert, dass ich etwas tue.
Aber im Coaching gibt es ja auch die 3W-Formel.
Was ist denn die 3W-Formel?
Na, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch.
Achso, ich dachte gechillt, gepustert und...
Nein. Und das wäre ja jetzt ein kommunikatives Mittel am Ende, sag ich mal, mir als derjenige, der dich vielleicht jetzt weinen sieht, auch selbst zu helfen, indem ich in Erfahrung bringe, was ist denn los? Und ein Stück weit auch über meine Gefühle spreche, oder? Also zu sagen, Mensch, ich sehe, dass du weinst, das wirkt schon so ein bisschen auf mich, als geht's dir nicht gut. Gib mir mal irgendwie ein Stichwort, es ist alles okay, kann ich was tun? Und wenn du dann sagst, du pass auf, kann ich nicht drüber reden, hat nichts mit dir zu tun, lass mich einfach 5 Minuten in Ruhe, dann geht's mir auch gleich automatisch gut. Wenn ich das aber einfach nur so stehen lasse, sage, oh Gott, der weint, na gut, ich komme in 5 Minuten noch mal gucken. Oder ich sage, du, in 2 Minuten geht's jetzt aber los, die Telefonkonferenz. Dann kriege ich vielleicht im Nachgang auch das schlechte Gewissen. Ich hätte mehr tun können, ich hätte es ansprechen können.
Aber auch so eine Emotionalität aushalten ist ja etwas tun. Also wenn du jetzt weinst und ich bleib sitzen und in Anführungsstrichen tue nichts aktiv, hat das ja auch die Freiheit, dass du sagen kannst, Mensch, das ist für mich okay. Also ich kann in deiner Gegenwart weinen, ohne dass du automatisch Stress bekommst, weil du nicht weißt, was du tun sollst oder ich nicht weiß, was ich dann tun soll, ohne dass es dir peinlich ist, weil du möglicherweise meine Hilflosigkeit erlebst, wie ich mit dem Weinen umgehe, sondern einfach zu sagen, es ist okay, ich kann meine Emotionalität in dieser Situation ausleben.
Es könnte aber auch als Ignoranz gelten.
Es könnte auch als Ignoranz
gelten. Gefühlskalt oder...
Ja. Absolut, aber das ist, ich glaube, das ist ja eine Frage, wie wir dann tatsächlich miteinander umgehen. Also ich gehe nochmal auf so eine Coaching-Situation. Ja, es könnte natürlich sein, mein Coachie fängt plötzlich an zu weinen. Dann dabei bleiben, aufmerksam zu sein, das finde ich ist etwas sehr Wertvolles. Heißt nicht automatisch, dass ich aktiv werden muss. Vielleicht möchte der Coachie an der Stelle einfach auch diese Emotionalität kurz erleben und sich dann fangen und möglicherweise einfach weitermachen, ohne dass ich es zur Sprache bringe. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, diese Idee dann zu sagen, Mensch, das ist mir auch schon passiert, ich habe auch schon geweint, das ist etwas, das braucht der Coach mit Sicherheit nicht. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, sagst, was dir wehtut, und dann fängt der Arzt an, du zu erzählen, Mensch, das hatte ich auch schon mal.
Das ist gar nicht so schlimm.
Das ging dann eine Weile wieder weg.
Ja.
Also ich glaube, dass wir in solchen Situationen, wo wir auch tatsächlich eine sehr, sehr geklärte Auftragslage haben, also dort gibt es jemanden, der Hilfe sucht und es gibt es jemanden, der Hilfe anbietet, auch tatsächlich den Grad der Inanspruchnahme von Hilfe auch kompetent bei dem lassen sollten, der diesen dann formulieren muss. Also du als Coach formulierst, was du brauchst, was dir in dieser Situation hilft. Und im Arbeitsleben, gerade mit Kollegen, würde ich auch immer genau diesen Punkt versuchen reinzubringen, also diese Normalität der Situation. Es ist okay, wenn jemand emotional ist. Es ist okay, wenn sich mein Chef mal aufregt. Es ist auch total okay, wenn der mich anschreit. Lass ihn doch den Moment schreien, wenn er sich aufregt. Die Frage ist, was resultiert daraus? Brülle ich zurück? Erwartet der von mir irgendetwas, dass ich jetzt rausrenne, dass ich die Tür knalle oder ähnliches? Oder sage ich einfach, gut, der hat jetzt mal geschrien. Punkt.
Ja, es ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Ganz klar. Und ist ein Entwicklungsprozess. Also initial würde ich schon sagen, also wenn mich jemand anschreit, ja, dann ist das erstmal eine Art Kommunikation, die ich ungern dulde.
Exakt, die ich schwer ertragen kann, weil ich nicht weiß, was das heißt. Wie groß ist das Bedrohungspotenzial? Aber das hat ja mehr mit mir zu tun, dass ich nicht weiß, dass das für mich bedeutet.
Ja, es geht dabei um meine Gefühle. Und die müsste ich dann eigentlich kommunizieren und sagen, also, ne, sie schreien mich an.
Genau.
Das verängstigt mich oder
das stört mich.
Das ärgert mich, das macht mich wütend. Bitte lassen Sie das doch. Wollen wir uns nicht 5 Minuten Zeit nehmen und nochmal von vorne anfangen?
Aber, und das wäre die Frage. Wer ist dann in der Bringschuld? Muss ich dann sagen, lassen Sie uns doch mal 5 Minuten Zeit und wir fangen dann neu von vorne an? Oder reicht es aus zu sagen, wenn Sie mich hier anschreien, das stört mich, das verunsichert mich, das ärgert mich oder das macht mich hilflos oder ängstlich? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Wer muss dann in diese Bringschuld gehen? Und ich glaube, wir haben immer dieses Gefühl in unserer Gesellschaft oder immer diesen Bedarf in unserer Gesellschaft, sobald wir ein Gefühl haben, muss man auch sofort in so eine Intervention gehen. Die Klärung des Gefühls, die Auflösung des Gefühls, die Schaffung von Ähnlichkeit im Gefühl.
Ja, oder eben halt zur Neutralität.
Oder
halten Sie bitte Ihre Emotionen unter Kontrolle. Das ist ja das, was ich am Anfang des Gesprächs angeprangert habe.
Genau, und diese Frage der Neutralität ist eben ganz schwer, weil Emotionen eben viel schneller funktionieren als rational. Also wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit, mit der wir Emotionen ausdrücken. Wir drücken, wie gesagt, ja, über 90% unserer Kommunikation besteht ja aus paraverbalen, aus nonverbalen Verhaltensweisen. Und die sind immer hoch emotional. Und das geht viel schneller, das funktioniert viel intensiver, weil es in unserer Interaktion als Mensch so bedeutsam ist. Aber wir glauben immer, wir müssten etwas tun aus der Emotionalität heraus. Und deshalb, tatsächlich freue ich mich total, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, freue ich mich total über deine Frühlingsgefühle. Heißt aber nicht, dass ich das jetzt mich damit vergleichen muss oder sagen muss, dass ich das gut verstehe, dass das für mich eine Konsequenz hat oder ähnliches.
Okay.
Okay, dann nehme ich das jetzt mal so hin.
Nein, das nehme ich so mit. Das ist auch für mich ein interessanter Denkansatz, weil man ja, oder ich mich häufig genötigt sehe, wenn mein Gegenüber gewisse Emotionen zeigt, die natürlich auch zu erklären. Oder erklärt zu bekommen, warum ist das so? Wie geht es dir aktuell? Kann ich etwas tun? Oder mir dann die Frage stelle, warum bin ich gerade zum Beispiel nicht traurig oder gut gelaunt? Also wäre so ein Tipp eigentlich auch A, Selbstgefühle zulassen.
Ja.
Und B, als derjenige, der die vielleicht wahrnimmt, auch einfach mal zu akzeptieren, dass man vielleicht gar nicht unbedingt immer nachfragen muss, sondern dass das Schweigen manchmal dann auch
eine hohe Form der Aufmerksamkeit ist.
Eine hohe Form der Aufmerksamkeit ist und das eben halt doch nicht zwingend unhöflich ist, erstmal nichts zu sagen oder nachzufragen oder zu bohren.
Und tatsächlich Augenkontakt suchen, gucken, ob der andere nonverbal einen Bedarf an Hilfe signalisiert, aber das auch aushalten, die Gefühle des anderen.
Ja, finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann ist es so.
Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.